Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Ich bin heute bei Margarita Kröll. Wir sind schon beim Du. Liebe Margarita, hallo, schön, dass du da bist.
Ja, schön, wunderbar, freut mich auch. Wünsche dir einen schönen und einen guten Tag vor allen Dingen.
Ja, und uns eine schöne Folge, denn ich weiß gar nicht, wie ich dich vorstellen soll. Als was würdest du dich eigentlich selbst bezeichnen?
Ich bin Kartenlegerin vom Beruf seit mehr als 35 Jahren. Im Italienischen sagt man eine Cartadora. Das finde ich sehr schön, weil es passt auch zu meinem Namen. Und ja, ansonsten ganz normal, Hausfrau, Mutter, hab einen Hund, hab Hühner, hab Fisch und einen Mann habe ich auch noch.
Also langweilig wird dir definitiv nicht.
Nein, und ich mache das auch sehr gerne. Ich bin ja jetzt auch schon, sagen wir mal so, in einem fortgeschrittenen Alter und ich mache es wirklich bis heute. Mein Job ist meine Berufung, meine Lebensberufung. Ich mache es furchtbar gerne und solange ich mein Hirn beieinander habe, solange werde ich das machen.
Wenn man jetzt mal deine Vita anschaut, liegt ja die Kartenlegerin oder die Cartadora, wie du sagst, nicht gerade nahe. Dein Papa war Busfahrer, deine Mama zur damaligen Zeit ganz klassisch Hausfrau. Du wurdest katholisch erzogen, drum bist du gläubig?
Ja, aber ich bin jetzt nicht die große Kirchgängerin, aber ich gehe schon. Ja, ich mag das und ich finde, der Herrgott ist überall und ich mag es einfach, alles, was schön und wo der Herrgott unsere schöne Zeit, ja, und ein schönes Leben zeigt, das mag ich. Ich mag das Finstere, das Düstere, das mag ich nicht so gerne. Ich bin ein lebensfroher Mensch, ich bin im Jahr des Drachen geboren, dieses Jahr ist auch wieder ein Drachenjahr und ich bin auch noch eine Löwin, also Drachenlöwin. Meine Söhne haben immer gesagt, hütet euch vor Frauen, die Drachenlöwen sind, aber gut, sie haben es überlebt. Gläubig, ja, aber gläubig, ja, auch in einem gewissen Sinn, natürlich, so wie wir halt irgendwie alle sind.
Ich muss noch mal kurz nachhaken, Drachenlöwin, was heißt das? Ein sehr resoluter Mensch oder wie würdest du dich dann selbst beschreiben?
Also ich bin im Jahr des Drachen geboren und dieses Jahr ist das alle 12 Jahre ändert sich. Es gibt den Affen, es gibt den Hasen, es gibt den Hund, das Schwein und dann noch andere. Und jeder Jahreszahl ist so ein chinesisches Zeichen zugeordnet. Und meins ist eben, ich bin 1952 geboren, ist es eben der Drache. Und dann bin ich am ersten Tag des Löwen geboren, nämlich am 23. Juli. Und meine Mutter hat immer gesagt, sie muss mich leider noch einen Tag länger rumschleppen, weil ich kein Krebs werden wollte. Und so bin ich eine Löwin, aber eine richtige. Ja, und dann noch der Drache dazu, das sind zwei Feuerzeichen, die muss man auch aushalten können im Privaten.
Du glaubst an Sternzeichen?
An Sternzeichen, ja und nein. Ich glaube einfach an die Zeit, in der man geboren ist und wenn die Sonne so hoch steht und das Wetter so schön ist, wieso sollen da die Menschen nicht besonders sein?
Was sind dann Wintermenschen, die Wassermänner sozusagen?
Wassermänner sind meine Lieblingsmänner. Mein Vater war ein Wassermann, zweiter, also ein Lichtmesskind und dann auch noch 24, also da ist dann nochmal die 2 drinnen, zweimal noch. Und Wassermänner und Löwe harmonieren perfekt, perfekt. Ich habe meinen Vater immer dafür bewundert, bis zu seinem Tod hatte er ein Konto bei der Sparkasse in Passau. Und dieses Konto war seit seiner Jugend nicht um 5 Pfennige überzogen. Das ist der Wassermann. Der kann mit dem Geld umgehen. Der hat immer ein 100er mehr in der Tasche, wie er braucht. Wassermann ist zuverlässig und ist ein super Pendant zum Löwen.
Ich habe gelesen, du warst als Kind schon hellsichtig.
Ja.
Was ist hellsichtig und wie hast du das festgestellt?
Mein Vater war Niederbayer, meine Mutter kam aus der Vojvodina, das heißt, das ist im heutigen Serbien. Wir sind auf der einen Seite Donauschwaben, elsässischer Abstammung und meine Großmutter kam aus Russland. Und in Russland ist es also so, wenn ein Kind irgendwie mit besonderen Fähigkeiten aufwächst, dann wird das nicht blockiert, wie das bei uns häufig so war früher, sondern es wird gefördert. Und dann habe ich ihr halt erzählt, dass ich manchmal Dinge sehe, die ich nicht zuordnen kann, weil die nicht passiert sind und dann irgendwann in Wochen später, manchmal Jahre später, passieren die genauso. Ah, hat meine Oma gesagt, das habe ich auch, das ist bei uns in der Familie, aber es ist besser, nur wir zwei reden drüber, weil das geht niemand was an. Heute weiß ich, wenn ich das in meiner Klosterschule erzählt hätte, hätte man mich in die Kinderpsychiatrie gesperrt. Ne? Von daher war das schon gut. Und dann habe ich das gemerkt und meine Oma ist verstorben, da war ich dann 11 und dann hatte ich ja niemand mehr, da musste ich das für mich behalten. Und dann ist Folgendes passiert. Ich bin aus der Schule, dann irgendwann musste ich heraus. Und meine Eltern haben mich in eine Apotheke gesteckt als Apothekenhelferin, was absolut nicht mein Traumjob war, überhaupt nicht. Und ich habe mich auch nicht wehren können. Ich war Mädchen halt und Sarkasmus ist das Beste für dich. Ich habe mir gedacht, okay, dann probierst du es. Und ich habe geträumt, dass ich in einen relativ dunklen Raum gekommen bin. Und da war ein Waschbecken, so das war schon sehr alt, ungefähr Jugendstil, also sehr schön und alles. Und ich war total unglücklich in diesem Traum und ich war aufgebracht und ich war fix und fertig. Und hinter mir stand ein Mann, der mich beschimpft. Ja, man gedacht, gut, klingt ja nicht so toll. Dann am ersten Arbeitstag komme ich in diese Apotheke und was soll ich sagen? Da war dieses Waschbecken an der Wand.
Und der Mann war der Chef.
Der Mann war der Chef, jawohl. Aber das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, dass das der Mann ist, der mich beschimpft. Und dann war ich da dreiviertel Jahr und war sehr, sehr unglücklich. Und dann habe ich was vergessen zum Aufschreiben. Ich meine, ich war eigentlich noch ein Kind in dieser Apotheke in dem Alter. Und dann habe ich es vergessen und dann habe ich es nochmal vergessen. Und dann hat er mir tatsächlich eine Ohrfeige gegeben. Und ich stand dann an diesem Waschbecken und habe mir die Hände gewaschen. Und er stand tatsächlich hinter mir und hat mich fürchterlich beschimpft. Und ich bin dann einfach nach Hause gegangen. Und solche Sachen sind mir halt schon öfter passiert. Ich war mit Freunden zusammen und da war ein wunderschöner junger Mann, der war gerade mal 18 Jahre alt. Und ich habe gesagt, mein Gott, ist das für ein schöner Mensch. Aber ich wusste, dass der nicht alt wird. Ich wusste es einfach. Und 3 Monate später hat er einen Unfall gehabt und ist verstorben.
Boah, ich habe gerade richtig Gänsehaut.
Also manche Sachen, ja, aber auch positive Dinge. Als mein jüngerer Sohn einen Tag vor seinem 19. Geburtstag die Diagnose Hodenkrebs bekam und eine Semikastration hatte, war es ganz, ganz schlimm für mich. Also ich habe gleich mal 20 Kilo abgenommen, habe das Essen eingestellt und jede Frau, die sowas erlebt hat und jeder Vater und jede Mutter die und jeder Partner weiß, wie man sich da fühlt. Man hat das Gefühl, man kommt aus diesem Traum nicht raus, weil es ist irgendwie ein Albtraum und du wartest, dass du aufwachst, aber es passiert nicht. Und da wusste ich, egal was ist, es wird gut. Es wird gut und ich wusste, dass mein Kind diesen Krebs überlebt und dass es nicht einfach wird. Und so war es dann auch.
Boah, ich habe gerade richtig Gänsehaut
und das Schöne
sehr
ist,
viele Fragen.
Genau, das Schöne ist, jetzt gehe ich aber wirklich ans Eingemachte. Die Ärzte haben zu meinem Sohn damals gesagt, 3 Jahre mit Sicherheit, 5 Jahre wahrscheinlich und möglicherweise ein Leben lang ist er zeugungsunfähig. Und er hatte eine Freundin. Ja, und kurz nach seinem 22. Geburtstag kam das größte Geschenk meines Lebens, mein Kilian. Also, oh. Und inzwischen hat er außerdem Kilian, der inzwischen 22 Jahre alt ist, hat er noch 2 ganz entzückende Mädchen, die Alexandra. Und mit der Katharina hatten sie leider ein bisschen Pech. Die geht voll nach mir.
Also ist sie auch hellsichtig?
Denke ja, und sie ist vor allen Dingen, sie ist genauso frech, so unverschämt, so nonkonformistisch, wie ich das war und bin.
Siehst du das bei jedem Menschen? Also wenn du durch die Straße gehst, dass du sagst, ah ja, oh, da schaut es gefährlich aus, ah, das ist ein Netter, ah ja, der ist so. Wie kann man sich das vorstellen?
Also tatsächlich war das eine Zeit lang so, dass ich sehr viel gesehen habe, da ist jemand über die Straße gegangen und habe mir gedacht, oh Gott, Der arme Kerl, der hat's am Magen. Oh mein Gott, na schau mal, na dem geht's auch nicht gut, der hat's am Darm. Na? Also solche Geschichten, das habe ich schon gesehen. Und dann ganz übel war, werde ich auch nie vergessen, war ich mit meiner Freundin Chris beim, es war der 1. November und wir waren beim Essen in Altdorf hier. Und dann geht jemand vorbei und ohne zu denken, sei zu meiner Freundin, naja, steht auch bald auf der letzten Seite von der Zeitung. Und da hat's bei mir Klick gemacht, weil man gedacht hat, das ist nicht gut für deine mentale Gesundheit. Das musst du aufhören. Und dann habe ich angefangen, an mir zu arbeiten. Und dann hatte ich auch Supervision. Und da habe ich einen ganz tollen Spruch von meinem Satnam damals bekommen. Und zwar hat er gesagt, der Chirurg denkt auch nicht immer ans Aufschneiden, wenn er andere Leute sieht. Und das war dann auch ganz gut und somit kann ich mich auch ganz gut wehren, wenn in den Kneipen oder irgendwo, wenn die Leute sagen, ach, kannst du mir mal in die Hand schauen, kannst du mir mal die Karten legen oder kannst mir einen Rat geben, dann sage ich immer, mache ich gern. Na?
Ach, du kannst auch Hand lesen.
Ja, aber nicht so gut, aber halt, es passiert halt immer. Und ich mag auch nicht. Ich habe zum Beispiel bei jemand, der mich wirklich arg bedrängt hat in der Kneipen, habe in die Hand geschaut und habe mir gedacht, oh scheiße, die Lebenslinie, den haben wir nicht mehr lang. Na, ein halbes Jahr später ist er gestorben und solche Sachen und das will ich gar nicht, weil im Privaten, ich mag einfach in die Kneipen gehen, ich mag mein Weinle trinken, mein Bierle, ich mag mein Schnäpsle trinken, ich mag einen Spaß haben und ich mag mich nicht mit dem ganzen Elend von der Welt da belasten.
Gut gesagt. Und wenn ihr jetzt denkt, liebe Zuhörer, oh heiliger Gott, wo ist denn er heute hingekommen? Ich habe mich im Vorfeld sehr, 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 sehr gründlich befragt und überlegt, Mensch, zu welcher Kartenlegerin gehst du? Und du, liebe Margarita, wurdest mir von sehr vielen Seiten empfohlen und deswegen sitzen wir heute hier. Gelernt hast du aber was anderes.
Also nachdem das so unglücklich in dieser Apotheke verlaufen ist, bin ich dann heim und das war im Sommer 67, Summer of Love. Dann habe ich mich erstmal richtig verliebt. Ganz, ganz toll.
Warst du so ein Hippie-Kind? So
ja, voll und Beatles und Stones-Fan. Und meine große Liebe war Brian Jones und meine erste Liebe hat genauso ausgeschaut, der Ludwig. Und ja, ja. Super. Wir haben uns, wir waren fürchterlich verliebt. Und mein großer Traum war damals arbeiten in einem Schallplattengeschäft. Und ich war die einzige Tochter. Mein Vater ist dann in die Apotheke und hat dann gesagt, was da vorgefallen ist. Und dann habe ich noch ein Vierteljahr mein Geld gekriegt. Und nach einem Vierteljahr hat er gesagt, du, also irgendwie ist es ganz schön, wenn du daheim bist, aber der Sommer geht jetzt irgendwann vorbei und jetzt musst du wieder arbeiten gehen, musst da einen Beruf suchen. Und das mal mische ich mir nicht ein, du gehst jetzt einfach und suchst dir selber was da passt. Mama geht auch gut, dann gehe ich halt ins Schallplattengeschäft hier in Passau ab, weil ich möchte gern im Schallplattenladen arbeiten. Das war mein großer Traum. Ja, und dann war es tatsächlich so, dass ich mit Unterbrechungen 10 Jahre dort war.
Und ich kann mir auch vorstellen, sehr gut, weil vielleicht hast du auch schon erkannt, was der andere für Musikgeschmäcker hat.
Das war mir eigentlich wurscht. Ach so. Sondern es war einfach, ich war an der Quelle. Verstehst du? Das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Alles war neu, alles war jung, die Mode war toll, die Musik, alles war neu, die ganzen Diskos haben aufgemacht und ich war mittendrin und dann war es natürlich so, wir waren dann das größte Geschäft am Ort und ich musste dann für die ganzen Plattenfirmen, wenn irgendwelche Stars da waren, da musste ich also Bewertung schreiben, ob die jetzt besoffen von der Bühne gefahren sind, ist auch passiert, habe ich aber nicht reingeschrieben, ne? Ich habe halt geschrieben, der ist gestolpert oder angerempelt worden, weil naja, auf alle Fälle habe ich in der Zeit alles, was Rang und Namen hat, habe ich kennengelernt, von dem sehr charmanten Ernst Mosch von den Oberkreis, Uriah Heep, alles was Status Quo. Ich war befreundet mit Otto Walkes. Otto hat am 22. Geburtstag, ich habe am 23. Ich habe ihn angerufen am 22.
Ist der privat auch so, wie er auf der Bühne ist?
Also zwei Dinge muss man sagen. Otto ist ein wunderbarer Mensch, ein hervorragender Musiker und wenn wir beide in Passau allein unterwegs waren, war er mir ein wunderbarer Gesprächspartner, Freund und ein ganz toller Mensch. Aber sobald eine dritte oder gar vierte Person gekommen ist, war der Otto der Otto und dann ging es eben mit einem Messer im Rücken, gehen wir noch lange nicht nach Hause.
Also man hat viel erlebt.
Ja,
viel, Hast du zur damaligen Zeit auch schon Karten gelegt oder war das eher so diese Phase, wo du sagtest, jawohl, normales Leben, ich erkenne zwar in Menschen gut und schlecht und ja, gesund oder krank oder so in dieser Richtung?
Nee, gar nicht. Es war mir eigentlich alles wurscht. Ich habe in der Zeit, in der ich da in dem Laden gearbeitet habe, wo ich sehr, sehr glücklich war, wo ich jeden Tag mit Freude reingegangen bin, wo ich eine hervorragende Chefin hatte, einen ganz, ganz tollen Chef noch in der Werkstatt, habe ich ja dann auch meinen späteren Mann kennengelernt. Wir haben am gleichen Tag mit der Lehre begonnen.
Im gleichen Laden?
Im gleichen Laden. Ich im Kaufmännischen, also im Laden. Und er in der Werkstatt als Radio- und Fernsehtechniker, ja.
Aber das Kartenlegen war zur damaligen Zeit ganz weit weg von dir?
Von mir schon, aber ich meine, bei den Hippies, und da ist schon Karten gelegt worden. Und wenn ich hingelangt habe, haben sie mir in die Finger brennt.
Wie in den Fingern gebrannt?
Es war, die Karten, wenn ich die angefasst habe, das war wie heiß. Nichts für mich, habe ich weglegen müssen.
Wenn du von Karten sprichst, redest du da auch von Spielkarten oder ausschließlich von diesen...
Tarotkarten, nur Tarotkarten. Also für mich, natürlich spiele ich Rommel. Ne?
Und mit meinem, mit da hat es auch nicht gebrannt.
Da hat es auch nicht gebrannt. Ne? Aber mit diesen Tarotkarten, die haben richtig in der Hand gebrannt. Gar nichts, gar nichts.
Ich kenne mich ja mit dieser Materie wirklich gar nicht aus. Könntest du mal kurz erklären, was versteht man unter Tarotkarten?
Also Tarotkarten gibt es verschiedene. Ich habe mich für die Reiter-Tarot und für die Leute, die es bei mir lernen wollen, die Einsteigekarte, die Zigeuner-Tarot erstmal entschieden. Und die Reiter-Tarot, da kommt es darauf an, wie sie hin und wie sie wegliegen und wo sie liegen. Und das ist ein bisschen kompliziert, aber... Das geht schon, ich mache das sehr, sehr, sehr gerne. Und beim Zigeuner-Tarot, das ist das ganz Einfache, das sind 36 Karten, das sind auch alle Stationen des Lebens, Liebe, Glück, Unglück, Feind im Haus, das ist die einfachere Version und die mag ich auch sehr gerne.
Also das heißt, zu dir kommen Menschen und du legst dann einfach Karten und erzählst ihnen was über ihr Leben oder wie stellt man sich das Ganze dann vor?
Im Grunde genommen ist es ja so, die Karten sind wie gute Freunde, die raten, die zwingen zu nichts. Karten geben Ratschläge, die sagen nicht, du musst jetzt dies oder jenes machen, aber die sagen, wenn du dies oder jenes machst, dann kommt dies oder das, dann wird dies und das passieren. Und es ist so, wenn Leute kommen, ich brauche da gar nicht viel, ich frage, ein Namen, Vornamen, Nachnamen geht mir nichts an. Ne? Genaues Geburtsdatum, aber nicht die Stunde. Ne? Familienstand, Anzahl der lebenden Kinder, weil ich halt in der Aura manchmal auch Kinder sehe, die nicht geboren wurden, aus welchen Gründen auch immer.
Ach, du schaust die Damen an und erkennst, oh, da kommen vielleicht noch 2, 3 oder so. Oder du siehst 4 Kinder und 2 sind schon auf der Welt und die anderen vielleicht nur unterwegs oder vielleicht schon verstorben.
Oder kommen nicht, aus welchen Gründen auch immer.
Okay.
Und dann sage ich Anzahl der lebenden Kinder und dann manchmal ist so und dann sagt die Frau, ja, 2. Dann sage ich, das dritte haben sie wohl nicht gekriegt. Nein, da war das und jenes oder das habe ich verloren, aus welchen Gründen auch immer. Na? Und dann der Familienstand. Okay, das sind so die Informationen, die ich brauche, mehr brauche ich nicht. Und ich frage nichts, gar nichts. Ich sehe halt dann, wenn die Selbstständigenkarte ist, dann so, was machen denn Sie beruflich, sind Sie selbstständig? Nee, ich bin Abteilungsleiterin oder ich bin Chefarzt in einem Krankenhaus oder so. Ne?
Ja.
Ja, das passiert. Ja, und dann lege ich das und dann sage ich das oder jenes. Ne? Dann liegt zum Beispiel die große Geldkarte oder es liegt das Ass der Stäbe, das heißt dann Altes loslassen, damit Neues wachsen kann. Ne? Typischer Spruch von mir, nur wenn im Herbst das Blatt vom Baum fällt, kann sich die Knospe drunter entwickeln und kann wieder ein neues Blatt treiben. Oder andere Karte sagt, sie sind in einer sehr schwierigen Situation und sie müssen sich das jetzt so vorstellen, sie sind eine Raupe und glauben Sie mir, wenn sich aus der Raupe der Schmetterling entwickelt, ist das auch kein schmerzloser kein schmerzfreier Vorgang. Ne?
Also das heißt, es sitzt hier ein Chefarzt, dann kommt die Selbstständigenkarte, dann kann es sein, dass danach die Raupe kommt und du sagst, du entwickelst dich gerade woanders hin?
Ja, Aha. Ich habe ja alles. Also das ist jetzt, natürlich habe ich einen Chefarzt, ich habe einen Gynäkologen, ich habe alles mögliche, aber das sind alles nur Menschen. Und manchmal brauchen die einfach jemand zum Reden. Die brauchen keine Schönredner oder nix. Ich hab einmal einen sehr, sehr reichen Mann da gehabt. Und der war bei mir und wollte einfach wissen, wie das jetzt im Alter noch mit ihm weitergeht. Und ich war begeistert und der sagt zu mir, wissen Sie, Margarita, ich habe ja ein sehr gutes Leben gehabt und noch, sag ich, erzählen Sie. Und sagt er, ich hatte in meinem Leben 12 wirkliche Glücksmomente. Das macht einen reich. Und ich hatte sehr viel Freude an meinen Kindern nach deren 30. Geburtstag.
Was kannst du dann so einem Menschen noch sagen? Weil eigentlich will er ja nichts wissen, er weiß ja alles.
Nein, das war so, dieser Mann hat tatsächlich seine Dualpartnerin getroffen.
Ah, und er ist da mit der Frage gekommen, ob er seine Frau verlassen sollte.
Das war schon erledigt. Sondern da ging es also darum, wie die Vermögensverhältnisse aufgeteilt werden sollen, ob das die Karten und ich für gerecht empfinden. Ob das in Ordnung ist, wenn wie die Frau das macht. Und
Es klingt ja nach sehr viel Macht, die du hast. Es kommen Menschen und du kannst da schon Einfluss auf das Leben dieser Menschen nehmen.
Natürlich könnte ich auch manipulieren, ganz klar. Wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, ich habe ein großes Vermögen und keine Nachkommen, was soll ich denn machen? Ja, natürlich könnte man da manipulieren, aber da ist es tatsächlich so, dass in der Vergangenheit habe ich schon ganz große Kartenlegerinnen und sowas erlebt, die das tatsächlich gemacht haben und die dann im Gefängnis gelandet sind. Mhm. Und erstens mal, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe einen guten Mann, der mich auch gut versorgt. Mein Job ist gut. Ich habe wunderbare Kinder. Ich brauche nichts von anderen Leuten.
Ist es noch der aus der Schallplatten, aus dem Schallplattengeschäft?
Nein, der ist es nicht mehr. Das war ein sehr guter Mann. Wir waren nach 30 Jahren bis zur Scheidung verheiratet. Ein ganz intelligenter Mensch, Nachrichteningenieur, hat seine Arbeit, seine Ingenieursarbeit damals beim CERN in Genf gemacht. Wir haben miteinander 2 wunderbare Söhne, ganz toll. Und nach 30 Jahren hab ich halt festgestellt, es passt nicht mehr.
Durchs Kartenlegen auch?
Nein, ich habe mich einfach aushäusig so verliebt. Und dann habe ich erkannt, dass es gibt in jeder langjährigen Beziehung, und wenn man Kinder aufzieht, dann gibt es so dieses, wo man Eltern ist. Bei mir war es anders. Ich habe einen wunderbaren Mann gehabt, der uns versorgt hat und so weiter, der jedes Kind überall hingefahren hat, der auch mich überall abgeholt hätte. Aber ich war eine alleinerziehende, verheiratete Mutter. Und trotzdem haben wir diesen Sprung von der Elternschaft zum Paar nicht geschafft. Und ja, dann kam einfach ein anderer Mann in mein Leben, 18 Jahre jünger, Schauspieler, Sänger, Tänzer, Model, Typ James Dean.
Und es hält noch?
Nein.
Auch nicht mehr?
Nein. Das war ein sogenannter Brückenmann, der mich von einer Lebenshälfte in die nächste gebracht hat. Und dafür bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar. Wir hatten eine wunderbare Zeit zusammen und
dann kam der jetzige.
Ja, und das war ganz witzig, weil nach der Krebserkrankung hat mein Sohn in Altdorf im Graffiti in der Kneipe gearbeitet und ich war inzwischen, hatte mein eigenes Büro. Ich habe Radio gemacht, ich habe damals Fernsehen gemacht, ich habe für die Zeitungen geschrieben, ich war richtig erfolgreich, habe Mitarbeiter gehabt. Und ich habe mich dann nach der Arbeit habe mir abgeschminkt und habe mir was Einfaches angezogen und bin dann zu meinem Sohn in die Kneipe. Dann habe ich mir ein Bier bestellt und dann hat er mir einen Herrn vorgestellt, mit dem bin ich halt verheiratet, der ist einfach nicht mehr heimgegangen.
Du sprichst sehr leicht. Hattest du auch in dieser Hinsicht mal wirklich Tiefpunkte Oder hast du immer aufgrund der Hellsichtigkeit immer gesagt, jawohl, das ist jetzt der Brückenmann und der ist jetzt weg und dann kommt irgendwann wieder automatisch ein anderer?
Nee. Ich bin von den Karten her bin ich eine hohe Priesterin. Das ist die höchste Karte, die eine Frau haben kann. Und die hohe Priesterin, die kann entweder ganz oben leben oder ganz unten. Und das ganz oben leben, das habe ich wirklich genossen. Und das ganz unten leben, das kam auch. Aber man entwickelt halt im Laufe seines Lebens eine große Resilienz und weiß, man hat schon ganz Schlimmes erlebt und das schaffe ich auch. Und von dem ganz Schlimmen, da ist bei mir eben auch viel. Ich habe einen wunderbaren Vater gehabt und meine Mutter hat die Neigung zur Gewalttätigkeit gehabt. Ich habe aufgrund meiner grünen Augen Jahre in der Schule, die letzten 2 Jahre in der Schule, mit dem Rücken zur Klasse und mit dem Gesicht zur Wand verbracht, weil in meinen Augen der Teufel ist. Ich habe Mobbing erlebt.
Was würdest du jetzt aufgrund deiner Lebenserfahrung Menschen raten, die gerade wirklich in Sachen Liebe, in Sachen Mobbing eine schwere Zeit durchmachen?
Also Mobbing, da würde ich mich wirklich beraten lassen. Also richtig schön Mobbing, da gibt es verschiedene Anlaufstellen. Da würde ich mich beraten lassen und da würde ich auch jemanden aufsuchen, einen Therapeuten. Na, und,
also mit dem Kartenlegen alleine geht das dann nicht?
Nee, das möchte ich jetzt gerade sagen. Es ist nämlich so, ich kann das anstoßen. Ich kann sagen, okay, Sie haben jetzt einen Liebeskummer, aber gehen Sie weiter. Und ich habe da verschiedene Leute. Ich selber habe ja auch mal eine Zeit lang einen Kurs belegt für Heilpraktikerin für Psychotherapie. Mir ging es darum, dass ich es weiß, dass ich das erkenne, wo ist ein Narzisst, was ist Borderline, was also verschiedene Sachen. Und ich behandle niemanden, sondern ich stelle es fest, ich sage, passen Sie auf, Sie haben ein psychisches Problem. Das kann man hier mit dem Kartenlegen nicht lösen. Ich gebe Ihnen ein Kärtchen mit, ja, oder gehen Sie zu Ihrem Arzt oder lassen Sie sich einfach, das ist jetzt was, was meine Grenzen überschreitet.
Das klingt sehr weise. Du hast gerade gesagt, du bist eine hohe Priesterin. Wer hat das festgestellt oder wer hat das eingeordnet oder spürt man das von selbst?
Ja, da gibt es wieder, das nennt sich Numerologie und da kann man ausrechnen, welcher Mensch welche Lebenskarte hat. Und ich habe tatsächlich aufgrund meines Geburtsdatums habe ich die hohe Priesterin und das ist ja ganz witzig, weil die hohe Priesterin, die hat immer die Wahl zwischen 2 Männern und zwar zwischen dem Magier und zwischen dem Narren. Und der Unterschied zwischen einem Magier und einem Narren ist folgender. Also ich sag mal, ich gehe halt abend mit meinem Mann in die Kneipen und dann gehen wir heim und dann sage ich zu ihm, weißt du was? Ich möchte einfach einmal wieder in der Früh im Café Florian in Venedig frühstücken.
Der Narr fährt hin und der Magier
überlegt, wie man es am besten machen kann.
Tatsächlich. Ja, ja. Wie würdest du mich einschätzen, Narr oder Magier? Siehst du das gerade
nein,
nicht?
Nein, kann ich nicht sagen, weil wir sind auf einer Ebene und ich bin jetzt nicht in der Kartenlegeebene.
Ah, du musst die Ebenen wechseln?
Ja, ja.
Also das heißt, du gehst in eine Kartenlegeebene hinein?
Ja, ich gehe in, das kann man schlecht erklären, aber ich gehe quasi ins metamorphe Feld des Anderen und verbinde mich mit ihm. Und das ist jetzt eher so rein geschäftlich, ne? Und
aber ich finde es trotzdem nett.
Ja, das ist, ja. Es ist ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich Karten lege, dann ist es wieder was anderes.
Jetzt sind wir ja eigentlich noch da, wo die Karten in deinen Händen gebrannt haben. Wie kam es dann dazu, dass sich die Karten in deinen Händen wohlgefühlt haben?
Ja, also das war die Hippie-Zeit, wo es nicht gepasst hat. Und dann bin ich einmal sehr, sehr krank gewesen und wäre fast gestorben. Und da hatte ich einen wunderbaren Arzt und der hat mir geholfen. Der ist bei mir geblieben nach Notoperation. Der ist bei mir auf mich aufgepasst. Und ich hatte dann wirklich ganz, ganz große Probleme gesundheitlicher Art. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt machen wir mal Heilfasten. Und das hat mir sehr gut getan und irgendwann waren in meinem ersten Haus also alle Fenster geputzt, alle Gläser gewaschen, alle Schubläden sauber und Und ich dachte, so, was mache ich jetzt am Abend? Ich kann nicht schlafen. Dann denke ich, nehme ich mal die Karten. Na, dann habe ich die Karten und man fand die ganz toll. Hat auch nichts gebrannt, war alles okay. Dann habe ich gemerkt, das taugt mir, das ist irgendwie, ist einfach schön. Und dann kam der Johannes Fiebig, das ist der Papst der Tarotkarten. Und dann haben wir uns da unterhalten, habe ich gesagt, Mensch, ich habe da ein gutes Talent und so weiter. Und er hat gesagt, ja, da musst du das lernen, musst das erst einmal schauen, was die Karten bedeuten und wie und was. Und die Auslagen musst du raussuchen. Es gibt zwei Dinge, die sage ich dir gleich. Du darfst nie was über Tod sagen und du darfst nie sagen über Gesundheit. Du darfst nie sagen, dann und dann kriegen sie die und die Krankheit oder sie haben das oder das.
Aber du siehst es.
Ja, aber ich sag's nicht. Ne?
Und hast du dich da schon mal geirrt, dass du sagst, ach, ich habe eigentlich gedacht, der stirbt schon längst und kommt dann trotzdem wieder? Gibt es da so Fehlinterpretationen?
Nein, erstens einmal, es war dann so, kurz drauf war ein Ehepaar bei mir. Dann habe ich bei der keine Aura gesehen. Dann habe ich gedacht, das habe ich noch nie gesehen, noch nie. Was ist denn jetzt mit der los? Irgendwas stimmt nicht. Ja, und die war dann 8 Tage später tot.
Gibt es dann auch Menschen, die hier sitzen, wo du denkst, oh, das sind keine guten Menschen, sind Menschen, die führen vielleicht sogar Böses im Schilde?
Also, ich schmeiße ab und zu welche raus.
Wirklich?
Ja, ja.
Die kommen, die bezahlen?
Nein, die brauchen bei mir nicht zahlen. Also da.
Die sitzen dann dort und deckst das Kartendeck auf?
Nein, insgesamt, ich merke dann schon von der Aura her. Also es war zum Beispiel mal eine da. Es war heiß, es war Sommer, wir haben ungefähr 28 Grad im Schatten gehabt und ich bin hier rauf und dann kam sie. Sagen wir mal so, sie hat Kleidergröße 50 gehabt ungefähr, ungepflegte, schon längst nicht mehr gefärbte Haare. Das Gesicht, weiß ich nicht, ob das die letzten 4 Wochen einmal Wasser gekriegt hat und abgeschminkt meine ich auch nicht, aber immer wieder draufpinselt. Keinen BH, T-Shirt, kurze Hosen und Flipflops, wo irgendwann einmal Steinchen drauf waren, Fingernägel, die irgendwann einmal lackiert worden sind und Fußnägel, die also nicht sehr appetitlich waren. Und die kam dann und dann hat sie gesagt, ja, ich soll sie mal anschauen. Und ich gedacht, ja, gut. Wirkt irgendwie.
Ich hätte die Karten genommen und hätte gesagt beim ersten, oh, sie müssten sich dringend mal wieder waschen.
Nein. Dann hätte ich nee. Also gestunken hat es natürlich auch, aber hat voll billiges Parfüm drüber. Dann habe ich es angeschaut und habe gesagt, ja, was wollen Sie bei mir? Dann hat sie gesagt, ja, sehen Sie das nicht? Dann habe ich gesagt, was soll ich denn sehen? Ja, ich bin eine Reinkarnation der Kleopatra. Oh, und sehen Sie meine Schönheit nicht? Dann habe ich gesagt, wie meint das jetzt das? Ne? Und er hat gesagt, ja, hat gesagt, als ich hierher gefahren bin, in der S-Bahn, alle haben mich bewundernd angeschaut.
Ja, aber die Frau ist doch psychisch krank.
Dann habe ich gesagt, was wollen Sie jetzt von mir? Ja, ich möchte die Bestätigung, dass sie wieder in diese Rolle reinkommt. Habe ich gesagt, wissen Sie was? Haben Sie noch eine Rückfahrkarten nachher nach Nürnberg? Ja, hat gesagt, habe ich. Habe ich gesagt, dann nehmen wir es dir ein bisschen Gängers und zwar sofort.
Ja, aber diesen Menschen müsste man eigentlich ja sofort den Weg zum Psychologen weisen, oder?
Also ich bin nicht die Welt verändert und die in die Badewanne steckt und der ihr Psyche, die weg aus meinem Umfeld, weg, ganz weit weg.
Aber würdest du das erkennen, wenn du sagst, du bist hellsichtig, wenn da jemand sitzt, der seine Frau schlägt oder jemand
naja, umgebracht das, hat? Naja, das habe ich ja. Das habe ja umgebracht auch schon. Ich habe einmal in
echt, du hast tatsächlich schon vor dir einen Mörder sitzen gehabt?
Ja, ich hab in einer Woche einmal einen Mörder, weiß ich nicht, Totschlag halt, aber der hat es abgesessen gehabt. Dann habe ich von einem anderen Mörder die Mutter da gehabt und von einem anderen Mörder die Schwester, aber alles in einer Woche. Ne? Also das habe ich öfters. Und was auch natürlich, ich bin ja so brav aufgewachsen irgendwie zwar schon, also ich war schon immer frech oder so, aber wenn du halt sagst, ich war echt super, ne? Super brav und habe mich ja nie verschenkt als Mädchen. Aber was ich dann, ich bin von meinem Elfenbeinturm runtergekommen, was ich an sexuellen Perversitäten da schon erlebt habe, also da, was ich gehört habe und wo ich mir gedacht habe, boah. Na, also da,
erzählen das die Leute oder sagen das dir die Karten?
Das erzählen die Leute. Wenn ich sage, in ihrer Ehe stimmt was nicht, warum ist denn das jetzt so, wie das ist? Da ist irgendwie Gewalt oder irgendwas, was ist da nicht? Ne? Da stimmt was auch nicht.
Und dann erzählen die Menschen.
Und dann erzählen die, dass die von ihrem Ehemann vorm Sex mit der Hundeleine durchs Wohnzimmer geführt werden. Das ist noch das Harmloseste. Ne?
Aber gibst du dann Ratschläge und sag, lass dich nicht so erniedrigen oder sowas?
Je nachdem, ob sie es wollen. Denn wenn jemand zu mir kommt und ich sage, was ist denn da bei Ihnen, Sexualität und so, dann sagt, ja, mein Mann und ich, wir sind sadomäßig unterwegs und na, was möchtest du denn da machen? Ne?
Kann man da immer ernst bleiben?
Nein, ich denke, mir ist das eigentlich wurscht, aber, aber ganz schön, ich habe eine Domina. Es war so, die Domina, die ist durch unglückliche Geschichten, ist die an den Strich gekommen, hat dann ein Kind gekriegt und hat beschlossen, sie lässt sich nicht mehr anfassen, wenn sie das nicht will. Und dann hat sie sich ein Reihenhaus gekauft, hat pro forma ein Schreibbüro eröffnet. Und den Keller hat es umgebaut in ein SM-Studio. Sie hat nur halbtags gearbeitet, weil das Kind ja einen halben Tag in der Schule oder im Kindergarten in der Schule war. Und die hat mir ganz früh ganz prominente Kundschaft geschickt.
Sehr schön. Kann dieses Kartenlegen jeder lernen?
Also man braucht schon Begabung. Ich mache ja auch Kurse, ich mache Kurse zum Kartenlegen. Und in den ganzen Jahren, ich mache das jetzt 25 Jahre, die Kurse, waren vielleicht, sagen wir mal, 10 dabei, die wirklich begabt sind.
Woran erkenne ich jetzt als Kunde, bin ich jetzt bei einer guten oder hätte ich am besten lieber nicht dahin fahren sollen?
Also wenn du da hinkommst und es ist der Aschenbecher im Beratungsraum, es ist ein Glas Sekt und die Dame empfängt dich mit einem freundlichen Lächeln, wo du dir denkst, okay, schaut sie mich an oder will sie das Geld? Ne? Also ich habe auch geraucht und ich habe im Foyer draußen geraucht, ne? Aber nie bei den Karten, niemals. Und die Karten brauchen auch eine Ordnung. Karten sind ganz ekelhaft, wenn sie keine Ordnung haben, dann sind sie nicht aussagefähig. Also, ne? Drum hast du da gesehen, ich habe alles ganz ordentlich zusammengerammt. Ne?
Ja, ich habe es gesehen und es ist auch hier alles sehr, sehr sauber. Es stehen auch Taschentücher da. Und
na, weinen ist normal bei mir. Und am meisten meinen die Männer. Wenn die Männer weinen, dann ist das wie Schleusen, die sich öffnen. Und das ist auch gut so.
Was hältst du so von einer Kristallkugel?
Habe ich auch eine.
Ach, geht das?
Ja, aber ist immer, mir sind die Karten lieber. Ich kann schon reinschauen, aber mal, ob ich was sehe, das ist halt immer das.
Ne? Also es kann auch sein, dass ich bei dir bin, dass du sagst, zeigt nichts an, musst wieder gehen. Bei der Kristallkugel.
Karten ja, die Kristallkugel, die ist einfach mehr so ein Accessoire, die sagen, ne? Accessoire, wo ich manchmal irgendwas sehe, aber.
Du hältst nicht viel davon.
Nein, ich mag es nicht professionell. Das ist genauso, wie ich nicht professionell Aura lesen mag. Ne? Aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wenn jemand seriös ist, da fliegt auch nicht der Erzengel Gabriel dann durch und da sitzt auch nicht der Heilige Geist dann mit da. Es gibt also schon Kartenlegen und Esoterik gehört zum Leben irgendwie dazu. Karten sind wie gute Freunde, habe ich schon gesagt, die raten zunächst, die sind eine Hilfestellung, aber man darf sie nicht hundertprozentig dann auch richten, sondern man muss seinen eigenen Lebensweg finden und da können die Karten einem behilflich sein.
Wen würdest du jetzt raten, zu dir zu kommen?
Jeder, der das Gefühl hat, er braucht mich. Und meine Leute, ich habe meine Leute tatsächlich seit 35 Jahren zum Teil und diese Leute, die ich da habe, die kommen, wann immer sie wollen. Ich sage nie, komm es dann. Oder ich möchte sie in 14 Tagen wieder sehen. Nein, das überhaupt nicht. Ne? Aber es gibt da so schöne Sachen. Ne? Es gibt zum Beispiel, vor Jahren eine ganz junge Frau da gehabt, die von ihrem Mann verlassen wurde und wo zwei kleine Kinder da waren. Und die einzige, die zu ihr gehalten hat, war tatsächlich die Schwiegermutter. Und die haben dann die Kinder aufgezogen und da lag immer in den Karten, dass die nochmal ein Kind kriegt und einen Mann hat und dass die glücklich wird. Und hat tatsächlich einen Mann kennengelernt und als das Kind geboren wurde, am 1. August in irgendeinem Jahr, sind die am 4. August bei mir gewesen und haben das Kind gebracht.
Ich muss nochmal kritisch nachfragen. Karten ist ja Zufall. Ich kenne es ja vom Neunerln. Das ist doch dann eigentlich eine Zufallsbestimmung, die du machst. Oder hat das mit Glück zu tun? Oder wie erklärst du das?
Also erstens einmal mische ich die Karten und da gebe ich meine ganze Energie rein für die Leute. Und dann mache ich drei Stapel und dann sage ich, wählen Sie bitte einen Stapel aus. Dann nehmen die Leute, früh nehmen die Mitte. Und natürlich ist es auch manchmal, dass ich hinschaue und sage, also das kann jetzt echt nicht Ihr Stapel sein. Ne? Da mischen wir nochmal. Ne? Und dann passiert es, dann ist schon das Richtige.
Das Ganze hört sich ja schon richtig mystisch an. Glaubst du, dass es echte Hexen gibt?
Naja, wenn man sich so umschaut, gibt es schon echte Hexen und echte Hexenmeister. Aber ob die fliegen können, gut, heutzutage wahrscheinlich mit dem Staubsauger.
Was sagst du, wenn dich Leute als Hexe bezeichnen? Gibt es bestimmt die ein oder anderen, oder?
Naja, zum Beispiel mein früherer Pfarrer da, dem, wenn es um 11:45 gesagt hätten, dass die Hexen verbrennt werden, dann wäre ich um 12 Uhr am Marktplatz, hätte ich brennt.
Tatsächlich so? Wie gehst du mit solchen Menschen um?
Freundlich.
Sagt man nicht, dass es schlecht ist, die eigene Zukunft zu kennen?
Meine kenne ich ja nicht.
Ach, hast du dir noch nie selbst die Karten gelegt?
Natürlich lege ich die Karten. Wenn ich zum Beispiel Kartenlegekurse habe und wir legen die Karten und dann kommt zum Schluss immer das Rad des Glücks und dann lege ich natürlich die Karten. Dann lege ich die Karten für mich, für die Gesundheit, für die Liebe. Natürlich sieht man da auch manchmal Dinge, die nicht so toll sind. Und ich habe auch schon Warnungskarten drin gehabt. Dann habe ich wirklich aufpasst. Beim Autofahren. Ich fahre gern Auto, ich fahre schnell Auto. Dann, wenn ich mit dem Hund gegangen bin, immer alles korrekt, immer richtige Schuhe anzogen. Und was passiert? Ich steige über eine Wurzel, habe richtige Wanderschuhe an und habe 6 Wochen einen Gips. Ne? Aber das hätte viel schlimmer sein können. Ich hätte einen Unfall machen können. Also das war das geringste Übel, aber irgendwas hat über mich kommen müssen, damit ich mal wieder ein wenig Ruhe gebe, weil ich bin sehr, sehr aktiv. Und manchmal brauche ich einfach so eine Zeit, wo irgendwas ist, wo mir das Leben schon einbremst und sagt, so Kröllin, und jetzt gibst du mal Ruhe.
Also ich glaube, dass im Leben alles aus einem bestimmten Grund passiert und dass alles automatisch kommt. Siehst du das ähnlich?
Also ich denke halt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.
Aber du glaubst nicht, dass alles vorbestimmt ist?
Man hat immer ja ein bisschen Wahlmöglichkeiten. Alles kann nicht vorbestimmt sein, aber vieles. Du kennst auch diese Schusser, wo man diese Schusserbahnen, wo man oben...
Die Murmelbahn,
genau,
ja.
Okay. Und das ist im Leben ist anders. Ne? Da schmeißt der Herrgott von unten mit richtig Schwung die Kugel rein und dann geht die auf. Und irgendwann musst du diese Kugel dann selber wieder bewältigen. Und irgendwann, wenn du das nicht schaffst, deine Kugel um die Kurven zu bringen, dann bleibst du ewig auf dieser Stelle stecken. Dann entwickelst du dich nicht weiter. Aber wenn du Mut und Power und Empathie und so weiter hast, dann geht die Kugel immer weiter nach oben, bis sie dann dorthin kommt, wo es hinkehrt. Ja, und dann darf man gehen.
Glaubst du an ein Leben nach dem Tod?
Ja, weil ich ab und zu mit Verstorbenen Kontakt habe, schon immer mal wieder.
Wie mit du kannst mit Toten sprechen?
Ja, ich habe schon öfters mit Seelen gesprochen, ja.
Wie kommt es dann? Kommen die dann einfach zu dir?
Ich habe eine aus dem Gebiet da. Eigentlich mache ich es nicht, weil es sehr anstrengend ist. Und die hat mir aber so gebeten, weil die schon so lange Kundin ist und weil ich den Mann kannte und so. Und es ist recht anstrengend, weil ich als Medium gehe dann quasi raus und gehe in irgendwie andere Geschichten rein und so. Das ist ganz blöd zu erklären. Das
ja, wie fühlt sich das für dich an?
Also hinterher, wenn ich wieder da bin, dann weiß ich nicht, was ich gesagt habe. Weiß ich nicht. Und die Frau, die das letzte Mal da war, da habe ich aber schon vorher gesagt, das letzte Mal, ich mag das nicht mehr machen, das ist mir zu anstrengend und passt nicht mehr und so. Und die hat mir gesagt, dass ihr Mann, der über mich gesprochen hat, dass der ihr manche Sachen gesagt hat, der hat immer so einen bestimmten Spruch gehabt. Und das habe ich quasi eins zu eins zu ihr gesagt. Und zum Schluss vom Gespräch hat er gesagt, Elisabeth, ich liebe dich, aber hol mich nie wieder hierher und lass die Frau in Ruhe.
Hast du gesagt?
Aber ich weiß nicht. Sie hat mir das dann gesagt, dass er das gesagt hat.
Man muss irgendwann die Menschen dann gehen lassen.
Ja, und lass die Frau in Ruhe. Und ja, aber zum Beispiel mit meinem Vater habe ich eine ganz gute Verbindung gehabt. Und als mein Vater gestorben ist, er war sehr krank und wir wussten, dass es irgendwann zu Ende geht. Und ich habe in dem Haus, das wir hatten, hatten wir einen Badeteich und es war Ende Mai. Und ich habe gerade einen Aprikosenkuchen backen für die Kinder. Und dann schaue ich zum Fenster aus, dann denke ich, ich traue meine Augen nicht, schwimmt mein Vater in meinem Teich und winkt. Aber jung, wer jung war, mein Vater war sehr schön.
Da war er schon tot.
Nein, habe ich nicht gewusst. Und dann habe ich hingeschaut und habe gewunken und er hat auch gewunken. Und dann habe ich immer gedacht, jetzt spinne ich. Dann habe ich mich umgedreht, dann habe ich wieder hingeschaut, dann war er wieder da. Und dann hat das Telefon geschellt und dann war meine Mutter dran. Dann war es genau 6 Uhr auf die Nacht. Und dann hat gesagt, der Vater ist gestorben. Und dann habe ich hinausgeschaut und war er weg.
Wow.
Und mein Hund, meine Ronja, die ich gehabt habe, die ist recht an meinem Vater gehängt. Und wir sind dann am Kanal spazieren gegangen. Das wird so, ja, da war mein Vater ein paar Jahre schon gestorben. Und es war Herbst. Und wir haben da 25 Kilometer Fischwasser gehabt. Und ich, wenn Kummer habe, ich gehe immer ins Wasser und laufe. Und auf einmal geht die Ronja von rechts nach links beim Spazierengehen. Und in dem Moment kommt der Sonnenstrahl und strahlt eine Eiche an. Ansonsten war es ganz, ganz neblig an dem Tag und strahlt die Eiche an. Und auf einmal spüre ich meinen Vater nicht mehr, schaue ich hin. Dann sage ich, ja, du, Louis Christi. Und sagt er, servus. Dann sage ich, schau hin. Dann sagt er, ja, geil, schön. Und dann sage ich, wie geht's dir denn? Dann sagt er, ja gut, passt schon, alles in Ordnung. Sag ich, Vater, wo schlafst denn du? Dann sagt er, ach du dummes Kind, und dann war er weg. Also solche Geschichten.
Kannst du das mit jedem machen, wenn ich jetzt komme? Nein, sie schüttelt mit dem Kopf.
Das geht nicht. Das sind auch so einmalige Sachen. Das geht nicht. Das passiert, also das was mir da passiert ist, wie mein Vater im Teich war, das war so unglaublich.
25 Jahre bist du jetzt Kartenlegerin.
35 und 25 Jahre schreibe ich für einen Wochenanzeiger.
Was war in deiner beruflichen Laufbahn das schönste Erlebnis?
Eigentlich immer, wenn die Leute glücklich gegangen sind. Das war immer, immer schön. Oder wenn die gekommen sind und haben ihren tollen Partner gebracht, auf den sie oft jahrelang gewartet haben.
Ist schon mal eine Frau zu dir gekommen oder ein Mann mit unerfüllter Liebe, wo in den Karten auch nichts Positives drinnen gestanden ist?
Das passiert häufig. Und wenn du schaust...
Ja, was sagst du denen? Du kannst nicht sagen, Leute...
Doch, nein, klar. Also ich sage dann, tatsächlich ist es so, dass es schon immer Menschen gegeben hat, bei denen klappt es einfach nicht, dass aufs Haferl der Deckel kommt.
Ah, das ist aber schon hart, Diagnosen.
Ich sage dann, das muss ja nicht endgültig sein. Das kann jetzt sein, dass das im Moment gerade für sie nicht das Richtige ist. Und dafür gibt es ja dann zum Beispiel den Gehängten. Eine meiner Lieblingskarten. Und der Gehängte, der ist nicht aufgehängt, sondern der hat sie einfach ganz locker hingehängt und schaut die Welt von einer anderen Perspektive aus an. Und der Gehängte sagt, wer bin ich, was brauche ich, wo gehe ich hin, werde der oder die, die du bist. Und da muss man sich immer ein bisschen Zeit nehmen, dass man nennt es so schön, reflektiert. Und dann, dass man sagt, okay, was ist in der Vergangenheit passiert? Was habe ich nicht sehen wollen? Was habe ich nicht sehen können? Wo war der andere blöd? Wo hat er mich bratzelt? Und wo habe ich den anderen bratzelt? Und was lerne ich daraus?
Also das heißt, wenn ich zu dir komme und ich bekomme eine Karte oder deine schlechte Diagnose, gibst du natürlich immer Mut, weil es prinzipiell mit der eigenen Veränderung anfängt, dass man wieder bereit für was Neues ist sozusagen.
Genau. Und wenn jemand da irgendwelche starren Geschichten hat, wie zum Beispiel, dass er sagt, also wenn ich jetzt eine neue Partnerin habe, dann muss die alles aufgeben und dann muss die zu mir ziehen und dann muss die den Haushalt machen und so weiter. Das habe ich auch oft einmal. Dann sage ich, ja, dann sind sie aber bei mir verkehrt und wahrscheinlich bei den Frauen auch, weil wenn sie solche finden, dann müssen sie lang suchen, aber wenn sie Glück haben, dann schon.
Das hört sich ja fast ein bisschen an wie eine Psychologin.
Ja, es gehört auch viel psychologisches Feingefühl dazu, das schon.
Was war für dich das Schlimmste in deiner beruflichen Laufbahn?
Das Schlimmste ist eigentlich immer Gewalt. Gewalt gegen Kinder, Gewalt gegen Frauen, auch Gewalt gegen Männer habe ich also auch sehr häufig. Und das Allerschlimmste war, wie ein Baby vergewaltigt wurde. Das war ganz schlimm.
Aber wie stelle ich mir das vor? Die Person ist zu dir gekommen, du hast die Karten aufgedeckt und erkannt, oh, da ist Gewalt mit einem kleinen Kind in der
Nein,
Familie.
nicht mit einem kleinen Kind erst, sondern die Karten haben ja eine bestimmte Farbe. Und wenn ich sage, diese Auslage war dunkelschwarz und mit Gewalt und mit Abhängigkeit und mit Terror belegt, und dann habe ich gesagt, also was ist denn bei Ihnen los? Sowas habe ich überhaupt noch nicht gehabt. Das ist ja ganz dramatisch. Waren Sie schon bei der Polizei, was da liegt, da stimmt doch was nicht. Ne? Und dann sagt sie, ja, das und das und das ist da passiert.
Dass der Mann praktisch das getan hat.
Der Freund.
Rufst du dann auch die Polizei?
Darf ich nicht.
Ah, du würdest nie die Polizei rufen, du bist eine absolute Vertrauensperson.
Ja, ich darf auch nie was sagen. Nie. Also zum Beispiel in Altdorf habe ich auch verschiedene Leute, ne? Und wenn die dann da sind, dann vereinbaren wir, dass ich nicht grüße.
Dass die dich nicht kennen, praktisch
Nee, dass
sozusagen.
ich nicht grüße, weil wenn ich die grüße, dann ist sofort der Partner, die Mutter, der Freund oder wer auch immer oder die Freundin. Woher kennst du denn die?
Wenn jetzt da draußen jemand sagt, Mensch, bei der Margarita, die hat sich jetzt so sympathisch angehört, die muss auch mal für mich mischen, da möchte ich auch mal einen Stapel auswählen. Wie kann man dich erreichen?
Ja, am besten natürlich übers Telefon und auch übers Internet. Ich habe einen Namen, den gibt man ein und dann findet man mich.
Margarita Kröll.
Margarita-Kröll, genau.
.de
Da habe ich dann, kann man ein bisschen was nachlesen. Ich mache ja andere Sachen auch noch. Im Moment ein bisschen läuft es nicht so gut, das andere. Karten liegen mehr. Aber ich mache zum Beispiel auch manchmal Moderationen, wenn was ist. So Firmenmoderationen habe ich schon gemacht mit Kartenlegen. Oder ich laufe auch Modenschauen, aber da ist im Moment auch nicht gerade so viel. So als Senior-Model, weil das Model, das mache ich ja schon seit meinem 15. Lebensjahr.
Du bist ein Mensch, der das Leben sucht, das spürt man. Was ist dein Lebensmotto?
Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Mein Lebensmotto. Keine Ahnung. Jeder Tag ist wieder, kommt wieder. Wie hat die Scarlett gesagt, vom Winde verweht, morgen ist auch noch ein Tag. Und ich freue mich auf jeden Morgen.
Wir freuen uns jedenfalls, dass wir heute bei dir sein durften, dass du uns ganz, ganz viel Einblick in dein Leben gegeben hast, liebe Margarita. Vielen herzlichen Dank für dein Vertrauen und dass wir heute ja mal Mäuschen spielen durften bei der Wahrsagerin, sage ich jetzt mal.
Kartenlegerin,
Kartenlegerin.
Cartadora.
Cartadora. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank und alles, alles, alles Gute dir.
Und ich möchte auch noch sagen, schön, dass du da warst und es hat total viel Spaß gemacht.
Danke dir. Ciao.
Ciao.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Meyer. Weitere Infos findest du auf www.harrymeyer.de.